Chanel Numero 5, 1921. Die Garçons mögen zwar frei sein, tanzen, rauchen und Auto fahren, sie seien vielleicht lustig, aber mon Dieu, sie stinken. So oder so ähnlich, sagt es die Schriftstellerin Colette einmal. Wie das leider oft ist, kam diese Revolutionärin von einst mit den Revolutionärinnen nach ihr nicht gut klar. Sie, die den Frauen 20 Jahre zuvor mit ihren Büchern zugeredet hatte, sich zu trauen, nach ihrem eigenen Gusto zu leben, tat sich mit den jungen Frauen, die nun genau das taten, schwer. Allerdings wird ihre etwas herablassende Bemerkung der Wahrheit entsprochen haben. Zwar brachte die Marke O'Donoghue in den USA 1919 ihre ersten modernen Versionen des Deodorants auf den Markt, nur dauerte es bis nach dem Zweiten Weltkrieg, bis diese kleinen rosafarbenen und blauen Fläschchen auch Europa erreichten. Zum Glück für Colette und die müffelnden Garçons wurde in Frankreich etwa zur gleichen Zeit, 1921, zwar kein Deodorant, dafür aber ein alle Geruchscodes sprengendes Parfum entwickelt. Chanel Numero 5. Oder, wie manche ein bisschen pompös sagten, der Duft des Jahrhunderts. Die Sache mit dem Duft der Vergangenheit ist verzwickt. Es fällt uns schwer, uns vorzustellen, in welchen Dünsten die Menschen vor uns lebten, was sie ekelte und was ihnen gefiel. Napoleon zum Beispiel soll seiner Josephine um 1800 nach dem Sieg in der Schlacht von Marino geschrieben haben: »Ich bin in 8 Tagen da, Chérie, wasch dich nicht.« In den 1920er Jahren wiederum fand man es nicht so sexy, wenn eine Frau sich 8 Tage lang nicht wusch. Man parfümierte sich. Nur waren die Duftnoten ganz andere als heute. Die meisten Düfte waren eindimensional und gaben ganz schlicht den Geruch einer Blume wieder. Man roch nach Rose oder nach Jasmin, nach Maiglöckchen oder Gardenien. Bis eine Frau beschloss, die Geruchsgewohnheiten der Franzosen und kurz darauf der Welt zu verändern. Mademoiselle Coco Chanel. Es heißt, sie habe sich damals, knappe 10 Jahre nach der Eröffnung ihres ersten Ladens in der Pariser Rue Cambon, 6 Jahre vor dem kleinen Schwarzen, einen Duft gewünscht, der riecht wie eine Frau, nicht wie eine Blume. In ihrem Kopf bedeutete das zum einen, dass es komplexer riechen müsste als eine simple Rose, also passend zu dieser neuen, nicht mehr nur freundlich lächelnden Frau. Zum anderen sollte es duften wie frisch gewaschene Haut. Es gibt viele Legenden um die Entstehung dieses Parfüms. Eine davon besagt, dass Coco im Spätsommer 1920 mit ihrem damaligen Liebhaber, dem russischen Großfürsten Dimitri Pavlovich, in Südfrankreich herumkurfte und eines Nachmittags im Labor des ebenfalls russischen Parfümeurs Ernest Beau landete. Beau hatte als Nase bei Raleigh und Co., dem einstigen Hofparfümeur des Zaren, gearbeitet und war nach der Revolution mit dem Haus von einem französischen Dufthersteller in Grasse aufgekauft worden. 1913, damals noch im Zarenreich, hatte er zum 300-jährigen Bestehen der Dynastie der Romanows das Bouquet de l'Impératrice Catherine II entwickelt, auch Raleigh Numéro 2 genannt. Es heißt, Chanel Numéro 5 sei eine Abwandlung, wenn man so will, ein Rip-Off dieser Dufthommage an Katharina die Große. Ernest Beau, so meinen einige, habe damals versucht, sein Bouquet an die französischen Nasen anzupassen und 10 unterschiedliche Formeln entwickelt. Mademoiselle wählte die 5. Variante aus, was dem Parfum seinen Namen gab. Oder, wie Beau es beschrieb, Mademoiselle Chanel, die ein sehr gut gehendes Modehaus hatte, bat mich, für sie ein Parfum zu schaffen. Ich habe ihr die Serie von den Nummern 1 bis 5 und 20 bis 24 gezeigt. Sie hat einige ausgewählt, darunter auch die Numero 5. »Wie soll man dieses Parfum nennen?«, fragte ich sie. Mademoiselle Chanel antwortete, »Ich stelle die Kollektion am 5. des 5. Monats vor, im Mai. Das heißt, wir lassen dem Parfum die Nummer, die es trägt. Diese Nummer 5 bringt ihm Glück.« Ich gestehe, sie hat sich nicht geirrt. Nein, das hat sie wirklich nicht. In Frankreich behauptet man gerne, es werde alle 30 Sekunden irgendwo auf der Welt ein Chanel Numero 5 verkauft. Und auch wenn das sicher übertrieben ist, war das Parfum doch von Anfang an ein Hit. Mit seiner ungewöhnlichen Mischung aus Rose, Ylang-Ylang, Sandelholz, Jasmin und, ganz wichtig und neu, Aldehyden, veränderte es die olfaktorische Welt eines ganzen Jahrhunderts. Chanel Numero 5 war ein duftender Paradigmenwechsel. Danach war nichts mehr wie zuvor. Der Geist der modernen Frau sei in diesem Parfum ausgedrückt, so schrieb es Vogue im Oktober 1923. Zumal nicht nur der Duft besonders war, mysteriös, aber leicht, ganz anders als der ein paar Jahrzehnte später von Yves Saint Laurent entworfene Skandalduft Opium, sondern vor allem auch seine Verpackung. Statt Blumenranken oder Verschnörkelungen, statt lieblichen Frauengesichtchen und lyrischen Titeln, kam dieses Parfum genauso technikvernarrt daher wie die Zeit, in der es entstand. Mit seinem eckigen Glas sah es aus, als käme es direkt aus einem Labor. Numero 5 klang nach wissenschaftlichem Experiment. Es war warm und zugleich kühl, so wie die modernen Frauen sich selbst sahen. Es heißt, die amerikanischen Soldaten seien nach der Befreiung von Paris direkt in die Rue Cambon gestürzt, um sich ein paar Flaschen des Odeurs der Freiheit zu besorgen. Die bis heute bekannteste Amerikanerin, die Chanel trug, war Marilyn Monroe. Ihr Satz »Nur ein paar Tropfen Chanel Numero 5«, der 1952 im Life Magazine veröffentlicht wurde, ging in die Geschichte ein, beruht aber möglicherweise auf einem Missverständnis. In einer vom Haus Chanel ausgegrabenen Archivaufnahme erzählte Monroe später, man habe sie damals schön unverschämt gefragt, wie sie eigentlich so schlafe. Im Pyjama, mit Oberteil, Unterteil, im Nachthemd oder wie? Da habe sie eben gesagt, sie trage dieses Parfum. Ich sagte Chanel Numero 5, weil es die Wahrheit ist. Ich wollte damit aber nicht sagen nackt, nein, aber naja. Es ist nun mal die Wahrheit.